Nochmal kurz für alle die Information. Unser eigentlicher Referent ist leider krank. Deshalb danke schön, dass jetzt noch jemand bereit erklärt hat, zum ähnlichen Thema, in die ähnliche Richtung, was einen Vortrag zu halten. Improvisiert, wollen wir mehr.
Alles also improvisiert,
großes Dankeschön erstmal.
Da muss ich mich erstmal vorstellen. Also mein Name ist Andreas Tille. Ich bin Debian-Entwickler seit fast 20 Jahren und habe im Jahr 2002 das Debian-Med-Projekt gestartet. Mit dem Ziel, auch und unter anderem Arztpraxissoftware für Debian zu paketieren. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es in den Arztpraxen sehr wenig freie Software gibt, die sich paketieren lassen. Wir können uns hier de facto auf eins beschränken. Wir haben einige Programme, so Medical Imaging Viewer. Wir haben also so DICOM Viewer, da gibt es mehrere. Und das Debian Med Projekt lebt aber fast ausschließlich von Biologieprogrammen, weil also die Biologie ist für mich deswegen Teil der Medizin. Ich arbeite an einem medizinischen Institut, Robert-Koch-Institut. Das ist hat eigentlich nichts mit meiner Debian-Arbeit zu tun, aber ich arbeite halt dort und hatte überlegt, was wäre für das Robert-Koch-Institut nützlich gewesen, wenn wir es denn einsetzen würden. Und das ist vor allen Dingen so Gensequenzierung, im Prinzip alles, was Bioinformatiker brauchen, fließt ja auch irgendwo die Medizin, Pharmazie ein und so. Davon lebt das Debian-Med-Projekt sehr viel, aber dafür wird nicht so Interesse jetzt hier bestehen. Da muss ich mich da ein bisschen zurückhalten, damit ich mir einen Überblick verschaffe. Wer ist denn Arzt? Ist ein Arzt im Saal? Ist kein Arzt im Saal. Gut, also ich hoffe, es passiert niemand was. Sonst welche Beziehungen zu... Ja.
Die Freundin will eine Podologie-Praxis eröffnen.
Okay. Schön.
Kumpel von mir ist Zahnarzt.
Okay. Guter Zahnarzt, schlechter Zahnarzt? Ja, nee, gut. Ja?
Ich bin von einer kleinen Firma, also ich bin von jedem schlechter, wenn es dann von David aufpasst.
Ja, von David habe ich schon gehört, ja.
Ja.
Ja, also es gibt auch Arztprogramme, die unter Linux laufen, sind aber keine freie Software. Zu denen kann ich gar nicht sagen, weil ich kenne mich einfach nicht aus. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Das Einzige, was mir bekannt ist, also dieses Debian-Med-Projekt ist in sogenannte Tasks unterteilt. Wir haben hier sozusagen diese Biologie-Task gesagt, da will ich nichts dazu sagen. Im Wesentlichen, wir haben hier so einen Eintrag Medical Data, das sind Datenbanken für Medikamente, das ist ein französisches Projekt, das kann interessant sein schon in der Arztpraxis. Ich habe den Eindruck, dass es momentan nicht so richtig weiterentwickelt wird, aber es wird nach wie vor von dem Arztpraxisprogramm, was ich nachher vorstellen werde, benutzt. Ich kann auch nicht so richtig sagen, was das macht. Das ist eine Datenbank dahinter, die Medikamente verwaltet. Ich bin selber Physiker. Ich kann nicht sagen, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir und ich kann sie zur Not weiterleiten. Das ist der Punkt, medizinische Datenbanken. Wir haben auch was zur Unterstützung. Es gibt so ein Python HL7. Wer also Python programmieren kann, der hat hier eine Unterstützung für dieses HL7-Format. Wem sagt HL7-Format was? Gut, also damit kann man was. Ich frage jetzt einfach so, wenn ich total vorbeirede, dass wir das auch rauskriegen. Sleepyhead ist noch so ein freies Software. Was macht das überhaupt? CPAP Treatment, ich weiß nicht, das ist irgendwas um... Also ich... Okay. Ja, schön. Also man sieht hier steht immer auf Andreas Tille, das ist mein Name. Ich kann das paketieren. Ich weiß aber nicht, was das macht. Ich nehme also die Software her, baue das Debian-Paket, lade es hoch und hoffe, dass ich momentan, hier freuen sich also zwei Nutzer definitiv drüber, man sieht dieses Popcorn, das heißt, derjenige, wer benutzt Debian? Ist nicht schlimm, wenn man es nicht tut? 30%. Also in Debian, wer Debian installiert, wird irgendwann gefragt, möchtest du, dass berichtet wird, welche der Programme, die du benutzt, an den Debian-Server reportet werden? Das ist so ein bisschen wie nach Hause telefonieren. Vielleicht gibt es Leute, die das nicht mögen. Ich möchte jetzt hier einfach mal dazu auffordern, das ruhig zu tun, weil es ist vollkommen anonymisiert. Man kann es auch nachprüfen, dass anonymisiert ist. Und wir wissen dann, welche Programme von Leuten benutzt werden und packen die auf die ersten CDs, dann hat man das schneller. Oder Wenn da ein Bug-Report ist, dann könnte es uns motivieren, wenn das viele benutzen, den eher zu fixen als einen anderen oder wenn eine neue Version da ist. Also es lohnt sich durchaus zu sagen, ich schalte das mal ein, dann wissen wir, viele das benutzen. Bei dem FreeDiams nutzen das 8 Nutzer. Ich glaube, diese Zahl 8, die kommt dann später nochmal, weil das alle die sind, die das GNU-Med benutzen. Was haben wir noch für Tasks haben wir hier? Weil da auch eine Arztpraxis war, rufe ich mal die Tasks noch auf. Entangle ist was, eigentlich, wo der Zahnarzt in den Mund rein fotografieren kann. Das ist jetzt nicht so besonders viel, das kann man auch zu was anderem benutzen, dieses Programm. Image Tools, da gibt es einen Nutzer. Ja, ich weiß es nicht. Und dann gibt es noch Open Molar. Es behauptet, ein Praxismanagement zu sein. Ich rate da immer zur Vorsicht. Guckt euch das an, was das wirklich macht. Wenn es ein guter Freund ist, dem ihr das installiert, ihr wollt, dass das ein guter Freund bleibt. Also, wie gesagt, ich bin sehr euphorisch über freie Software, aber man muss, ja, ruhig dazwischen fragen. Ja. Ja, ich komme auch so viel Pakete, das haben wir nicht durchzugehen. Das ist schön, also ruhig mich unterbrechen, aber wir sind in den ersten 10 Minuten, ich sage mal vielleicht 15 Minuten, dass wir es erzählen und dann freien Fragen. Ja, also das sage ich auch gleich als Warnung. Ich würde bei keinem der befreundeten Ärzte so ein Programm installieren, weil dann bin ich verantwortlich, dass alles läuft. Und dafür möchte ich eigentlich Geld haben, das soll eine Firma machen, bitte. Das macht man nicht bei Freunden. Das ist zu wichtig, als dass man das mal schnell so abends macht und dann morgens läuft es nicht mehr. Und dann rufen die einen im Zweifel dann am Wochenende in der Nacht an, weil Nachtdienst ist. Ja. Und dann kommen wir nämlich schon, also Dental, es gab mal auch was anderes, das ist wieder rausgeflogen, weil nichts war. Und jetzt zeige ich das, die Praxismanagement-Programme. Da steht das Entangle auch nochmal da. FreeDiams steht auch nochmal da. Dann gibt es ein französisches Projekt, das ist FreeMedForms EMR. Es gibt mehrere französische Projekte, die dort auf das französische Gesundheitssystem angepasst sind. Muss uns nicht so sehr interessieren, weil das auch wieder seine Spezifika hat. Das Ginkgo Cat X, das ist ein Programm, mit dem man, ja, das Screenshot ist ein bisschen doof hier, mit dem man sich, wenn man Röntgen war oder MRT gemacht hat, kann man sich seine CDs angucken. Was da so für Bilder drauf sind, das ist ganz hübsch. Wird auch von 105 Nutzern benutzt, also es sind mehr als die Ärzte, die das benutzen. Und dann haben wir den GNU-Med-Client und den GNU-Med-Server. Der GNU-Med-Server ist, also das ist das eigentliche Programm, was ich dann empfehlen würde. Da wird eine Arztpraxis gemanagt. Das wird programmiert von Leuten, die sowohl Medizin als auch Informatik studiert haben, jetzt als Ärzte arbeiten. Und das implementieren, was Sie sich wünschen, dass ein Arztprogramm haben sollte. Das wird sehr lange entwickelt, das ist schon seit den Anfängen von Debian mit dabei. 2003 ist es paketiert, hat mittlerweile auch ein Abrechnungsmodul drin. Sieht etwa so aus. Wenn ich diesen Screenshot hier mal noch ein bisschen schöner. Das ist mit der Ansicht ein bisschen blöde alles. Wer sich dafür interessiert, dem zeige ich den Screenshot später oder kurz auf der Webseite an. Also, die Idee dahinter ist, wie gesagt, ich möchte allen meinen gesamten Praxisablauf Workflow so haben, wie ich mir das vorstelle. Die Patientenhistorie schön finden, möchte sehr schnell und effizient mit dem Programm umgehen. Deswegen ist das, also es ist in Python geschrieben und nicht in Web-Frontend, weil viele sagen, Web-Frontend ist ja der Stand der Technik, aber im Prinzip weiß man, wenn man in der Praxis arbeitet, man lernt die Tastenkombinationen, die man braucht, ist viel schneller, als da mit einem Cursor irgendwo hinzuklicken. Ist es also auf Effizienz gestrickt, hat ein Datenbank-Backend in PostgreSQL, deswegen ist der Server ist hier auf 11 Rechnern schon installiert, der Client nur auf 4. Das bedeutet, dass möglicherweise auch Windows-Clients laufen. Das Programm läuft auch unter Windows. Das mag für Ärzte interessant sein, also ich will keine Werbung dafür machen, aber wenn die noch andere Programme haben, die nur unter Windows laufen, kann es Sinn machen, den Client unter Windows zu installieren. Läuft halt. Und die Entwickler sitzen in Leipzig, was ein großer Vorteil ist, denke ich, wenn man in Chemnitz ist. Ist man schnell mal da. Und sind auch sehr, also es gibt eine Mailingliste, wo die auch immer antworten, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Aber die machen eben keine Firma, weil sie sind Ärzte, wollen die Praxis betreiben und nicht eine Firma betreiben, die Ärzten irgendwas verkauft. Also ich habe heute gerade mit meinem Klassenkameraden, bei dem ich jetzt übernachtet habe, gesprochen. Der sagt, eigentlich wäre das total spannend, meine Firma zu gründen, die genau dieses Produkt unterstützt und dann eben bei Ärzten ausrollt, da auch, also meiner Meinung nach, eine gute Stange Geld verdienen kann, weil die Kosten, die Software ist kostenlos, ist gut. Also ich denke wirklich, dass es ein sehr gutes Produkt ist, weil ich auch mal so Workshop besucht habe, da haben die das vorgeführt. Wie gesagt, ich könnte es hier starten, aber ich könnte es nicht vorführen. Da passiert nichts Sinnvolles, gerade unter so einer Situation. Wir können es unterhalten. Und wenn wir nachher die Zeit füllen müssen und wir gar nichts Besseres mehr wissen, dann starte ich das mal und dann gucken wir mal. Ja. Aber jetzt habe ich nur die Viertelstunde erstmal und jetzt ruhig mal fragen. Ja. Ja, das macht also die Arzthistorie, das kann, glaube ich, auch diese Patienten, also so, dass die alle in richtigen Reihenfolge kommen, es ist auch ein Abrechnungsmodul dabei. Also so wie ich das verstanden habe, bitte nagel mich nicht drauf fest, kann das die komplette Arztpraxis managen, was David sonst was auch können. Wenn das jetzt falsch ist, was ich sage, wie gesagt, erkundigt euch auf der Mailingliste und dann wird man das richtig stellen. Ja?
Ich würde generell was sagen zu dem Programm. Der kann dem, was man plötzlich sieht, der nennt sich in fast alle Programme irgendwie Krankenplatz oder ähnlich. Und da gibt es auf dem Bildschirm eine Tabelle,
ja.
Die Zeilen haben verschiedene Typen, da gibt es Befund, da geht es runter drin oder nach vorne, die da kommt. Dann gibt es Zeilen, die sind auch für Verschreibungen, es gibt Zeilen für Aktionen, die er daraus gemacht hat. Da kommt dann eine Abrechnungszimmer ran, entweder für die privaten Kassen oder für die gesetzlichen Kassen und noch ein paar andere solche Zeilen. Das ist alles relativ einfach, haben alle Arztprogramme wahrscheinlich weltweit gemeinsam und ist wahrscheinlich auch ein Human drin. Dann kommt der schwere Teil, die ganzen bürokratischen Vorschriften zu beachten. Also ich habe es mal mit Programmierern verschiedener Firmen gehört, man braucht, bis was vor ein paar Jahren so, ungefähr 3 Vollzeitprogrammierer, um nur hinter den gesetzlichen und bürokratischen Änderungen nachzufolgen. Und das Feature Friends bauen, dann kommt das auch ein bisschen mehr dazu. Da muss man dann, die Abrechnung muss irgendwie konform sein, kann man nicht einfach nur programmieren, da muss man sich bei jedem zertifizieren lassen. Das Zertifizieren kostet viel Geld, was wahrscheinlich für mich ein Problem werden dürfte. Wenn das Hobbyprogrammierer umsonst machen.
Das müsste dann so eine Firma machen, die das vertreiben möchte. Die würde sich um die Zertifizierung kümmern. Also ich installiere es jetzt gerade mal. Ja, mal gucken, was passiert.
Das Problem, da kann man das Programm nicht ganz sonst. Was wieder kein so großes Projekt, die Ärzte sind eigentlich reich, ist ja auch bereit für den.
Naja, eine Dienstleistung muss bezahlt werden. Und auch eine Zertifizierung ist eine gewisse Form von Dienstleistung. Ja. Ja, natürlich. Ja, aber wie gesagt, es ist eigentlich sehe ich das wirklich so, der Programmquellcode, den man, der einmal erstellt ist, ja, der ist auf jeden Fall frei und die Arbeit muss nicht nochmal bezahlt werden. Und wenn man so kommerzielle Programme kauft, dann ist das immer bezahlt den alten Quellcode von der Vorversion und dann kauft man eine neue Version und da ist ja nur 1% neu. Und das bezahlt man alles nochmal. So eine Geschichte, das ist nicht da. Ja.
Was er nicht gerne hat, ist, wenn das Programm kaputt ist und die Praxis steht.
Na klar, das ist ja genau deswegen, seh zu, dass der Arzt dein Freund bleibt. Wie gesagt, das ist definitiv kein Freundschaftsdienst, so ein Programm zu installieren.
So, dann geht's weiter. Jetzt gibt es dieses HCV, diese ganzen Schritte.
Ja.
Einige machen es ähnlich. Also es muss zum Beispiel, wenn die AOK irgendwas verbindet, das hat den V, das macht jetzt auch Formel und ähnlich mitmachen, die nehmen wahrscheinlich. meistens eben vom EKG zum einen ein Bild, das schickt man dann an einen Drucker oder unter Linux einen Pseudodrucker, der es dann als PDF ins Kapitel einbettet. Gibt's ja, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, man kann ja unter Samba oder CAPS eine Druckschlange anlegen, die nicht druckt, sondern die Daten frisst, PDF draus macht und kann dann die Schlüssel ins Filesystem legen. Und zwar konkret im Krankenblatt an den Patienten, der gerade geöffnet ist. So habe ich es immer gemacht. Das ist und zweitens entsteht, der EKG-Treiber macht auch noch eine kleine Auswertung, wo da drin steht, was das hier, pass auf, das ist tot oder was weiß ich. Die werden auch in ein kleines Textfile geschrieben, das sind nur ein paar hundert Byte, auch wieder im GDT-Format. Die gehen dann direkt als Volltext ins Krankenblatt, dann sieht der Arzt das sofort und müssen nicht erst draufklicken, dass es PDF-Bild sich öffnet. Das ist für alle, sagen wir mal, Geräte mit geringem Datenvolumen macht man es so. GDT kann eigentlich jedes Gerät, weil das ein billiger Standard ist. Und für bildgebende Sachen, wo das Bild unbeschädigt ankommt, weil es nicht bloß eine Kurve ist, nimmt man DICOM. Also DICOM. Das ist eigentlich für Radiologie, das ist ein riesengroßer Standard.
Ja, also das ist dieses Ginkgo Cat X, das ist zum Beispiel ein DICOM-Viewer, das zeigt das also manchen Bildern und so Zeug an.
Da sieben Schaden ist ein Bücherregal voll oder der Umstand aus dem Bibliothek.
Ja. Ich bin froh, dass andere Leute sich um die Pakete kümmern. Gibt es auch Server hier, also gibt es in Debian auch Server, Pax-Server, die man installieren kann und dann hat man das fertig.
Ja, sollte man auch einen separaten, richtig großen Rechner mit schneller
Anwendung. Ja, natürlich, aber das gibt's. Das ist alles fertig als freie Software verfügbar. Ja, also, natürlich, nee, ich wollte das nur dazu sagen, weil das vielleicht relevant ist. Also das Ortan C heißt das, installiert man sich, ist eine PostgreSQL-Datenbank und damit kommuniziert auch das GNU-Mate, was ich hier gerade, während er gesprochen hat, installiert habe. Also wer sich hier spielen möchte, ich glaube, ein Kirk gibt es hier, Nutzer Kirk, habe ich mich verschrieben. Das weiß ich. Ja, oder 5 Dokumente für Patienten, bla, ich weiß nicht, ich kann, das ist so. Und dann kann man hier spielen, ne? Das ist GNU-Mate, so sieht's aus. Und wie gesagt, das hat Verbindung zum... Verbindung zu diesen Pax-Servern, also kann DICOM-Programme aufrufen, hat LaTeX-Export, die Daten kann man ausgeben in beliebigen Formaten, weil wenn man freie Software hat, dann weiß man, das ist schwer, Daten rauszukriegen, kann auch Daten importieren, vorausgesetzt, das Arztprogramm, was man vorher benutzt hat, hat einen sinnvollen Export. Ja, also... Ja, wer hier spielen möchte, ich weiß nicht, was ich tun muss. Ja, aber was ich dann tun soll, also machen wir lieber okay. Nicht, dass irgendjemand stirbt, wenn ich jetzt hier. Ja, also das sind so, was weiß ich, was er hier an irgendwelchen. Ja, das ist richtig. Aber das findet er, hat er, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, wenn jetzt hier ein Arzt dabei ist und mal intuitiv versucht, das zu tun, was er hier tun würde, kann ich nur sagen, los, ausprobieren. Also das ist jetzt hier, ich habe Vorträge über Debian Med gehalten, ja, aber das ist kein Vortrag, das ist nur, ich bin jetzt hier mal und fülle die Stunde. Das ist auch nicht, wie gesagt, das habe ich hier gemacht, um dazu zu kommen, um hier hinzukommen, ich kann es mal verlassen, das Programm, dann habe ich Folgendes eingetippt. Sudo apt-get install gnumed server gnumed client und gnumed client.de, das ist die deutsche Unterstützung, und dann habe ich gnumed gestartet. Das kannst du dem Freund auch vorführen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, das ist also so einfach. Und dann, also was man noch wissen muss, hier muss any-doc eingegeben werden, das ist das Beispiel dann. Dann verbindet er sich zur Datenbank und so, das ist diese Geschichte. Ne? Ja. 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 Dass das Möglichkeiten gibt, das ist klar. Aber also wie gesagt, weil es wird immer gefragt, gibt es auch ein Webinterface für GNUME? Das ist fast eine der ersten Fragen, die dann nochmal kommt. Und die Autoren sagen, ja, wenn du schreibst. Das ist sowieso eine einfache Antwort, die kann man immer geben, aber es gibt also Gründe, warum sie denken, dass das Webinterface nicht die beste Lösung ist. Und deswegen schreiben sie es nicht. Das kann man also durchaus machen, da hat es auch mal Versuche gegeben, aber die sind dann irgendwo nicht so gut ausgekommen. Ja, können wir noch, fragt mich bitte noch was, sonst erzähle ich irgendwelche anderen Sachen noch hier in die Richtung. Ich müsste noch eine Viertelstunde weiter über euch ergehen lassen. Oder wir machen Schluss. Also ich muss jetzt mal wiederholen für das Mikrofon auch. Also die Frage war, wie ist es mit der Wissenschaft, dass da die Tools nicht zertifiziert werden? Das sind ja zwei Dinge. Wenn wir jetzt über die Arztpraxis reden, da passiert ja keine Wissenschaft in dem Sinne. Da werden erstmal Patienten geheilt. Wissenschaft in dem Bereich kenne ich jetzt, also ich persönlich dann immer nur so aus der Bioinformatik, da wird auch viel Wissenschaft gemacht. Und da gibt es dann natürlich keine Zertifizierung. Da sagt der Wissenschaftler hier, das ist mein Programm, das ist mein Ergebnis und ich behaupte, das ist richtig. Ja, ich muss dann immer ein anderer Wissenschaftler das anzweifeln und sagen, das ist nicht richtig und ich kann es besser. Das ist dann die Zertifizierung der Wissenschaft. Und das ist also was wir uns bemühen hier bei Debian Med ist, dass wir sämtliche Tools, die wir ausliefern, auch mit dem Test ausliefern. Also die richtig guten Tools, die haben eine Testsuite. Da kommt also ein DNA-Satz kommt da rein und da wird das gemacht und dann kommt einer raus und dann wird geguckt, ob der genauso aussieht wie der rauskommen müsste. Und weil das eben nicht so viele Tools mitbringen, habe ich zum Beispiel ein Google Summer of Code-Projekt dieses Jahr laufen, wo ich Bioinformatiker damit beauftrage, genau so ein Toolset oder so ein Testset zu schreiben, dass wir möglichst alle unsere Programme dann so testen können. Bei Debian ist es so, da wird also alle zwei Wochen oder so der gesamte Paketpool, also das läuft dann immer zyklisch durch, der gesamte Paketpool ausgepackt, das Paket installiert, Testsuite gelaufen und geguckt, läuft es oder läuft es nicht. Und das ist ein großer Vorteil. Also das stelle ich mir unter wissenschaftlicher Softwareentwicklung vor, dass also immer der Paketpool ist ja in Bewegung, da werden Libraries geändert und dies und das und manchmal gibt es Kreuzverbindungen, die man überhaupt nicht erwartet. Und dass dann unter allen Umständen, die passieren, immer das Gleiche rauskommt. Das ist für mich Wissenschaft. Und da das geht nicht so in Arztpraxis, aber das versuchen wir dann in Debian umzusetzen mit technischen Mitteln. Total spannende Sache. Ich habe auch sogar drei Bioinformatikstudenten, die das machen möchten. Weiß ich nicht, wie das, oder vielleicht sogar zwei kriegen. Weil das Schöne ist, dass zwei davon sogar Frauen sind. Da gibt es noch ein anderes Programm, wo man Frauen mit unterbringt. Das finde ich sehr schön, weil irgendwie in der freien Zone, wir sehen ja auch hier, es ist ja auch der Frauenanteil nicht so hoch. Und das ist hier noch viel. Ich habe andere Talks gesehen, da sind leider gar keine Frauen dabei. Das ist offensichtlich ein Thema, was jetzt spannender ist. Und insofern bin ich ganz froh, dass wir da in der Bioinformatik diesen wissenschaftlichen Ansatz auch durch die Distribution unterstützen können. Gibt es noch mehr Fragen? Nein, das ist dann eher in der Bioinformatik, wenn ich eine Gensequenzierung mache. Also die Gensequenzierung sagt, dass, also ich habe jetzt hier von meinem Sequenziergerät kommt eine Sequenz und die kommt ja immer so in kleinen Schnipseln und die muss ich mir dann hinterher zusammensetzen und dann kann ich die vergleichen mit einem, ob es ist, eine Salmonelle oder wie auch immer, oder welche Salmonelle ist es. So, und dann muss ich diese Schnipsel zusammensetzen und das kann ich auf unterschiedliche Arten tun und welche Art der Arten ist richtig. Und dann müssen die Programme, die also dieses Zusammensetzen und wie man sagt, Align und Matching, und das gibt es Aligner, die versuchen das ohne Vergleichskette zusammenzusetzen und dann muss man sich darauf verlassen können, dass man auch das Richtige erwischt. Und dann gibt es noch welche, die, vielleicht auch unnötig, ich nehme das mal ab. Und dann gibt es noch welche, die, also ich erwarte, dass es zu einem bestimmten Individuum passt. Und dann versucht man, diese Sequenz daran zu matchen, also dann anzupassen. Und dann ist es eben wichtig, dass die Programme, die das durchführen, dann eben immer zum gleichen Ergebnis führen und nicht mal Dienstag so und dann am nächsten Tag so. Und dass es sozusagen eine Reproduzierbarkeit erzeugt wird. Das ist das Ziel davon. Aber also medizinische Studien, haben wir jetzt keine Software, die das jetzt hier unterstützt oder wo man Statistik macht oder so. Also wir haben Erbpakete dabei, wo man ja so Statistik macht, aber... Ja. Also die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, der Auftraggeber der Studie hat einen gewissen Erwartungswert, was rauskommen soll und manchmal passt das dann auch so. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht provokativ, aber das ist die Gemeinsamkeit bei den Studien, glaube ich. Tja, kommt noch eine. Also ich bin da auch kein Experte auf dem Gebiet, aber ich kann sagen, es ist komplex. Das weiß ich hundertprozentig und ich weiß, dass auf der ganzen Welt Leute daran arbeiten, es besser und besser zu machen. Und es gibt Sticks, aber es ist auch nicht alles so einfach, dass man sagt, hier, zack rein und fertig.
Das Problem ist ja, wenn man nur kleine Schnipsel hat, kriegt man von häufig
Ja, also sicher, also man versucht auch die Sequenzlänge zu erhöhen. Das gibt also unterschiedliche Ansätze. Will ich schnell viele machen oder langsam ein bisschen längere und so. Aber wie gesagt, da bin ich kein Experte drauf. Ich kann nur hundertprozentig sagen, dass es noch kein gelöstes Problem ist und nicht einfach so zack mal gemacht wird. Und wenn ist immer die Frage, für welchen Anwendungsfall ist es denn genug? Ja, wenn ich nur eine relativ... Will ich jetzt genau wissen, ist es jetzt eine Salmonelle oder irgendwas anderes oder so, dann kann man die Frage kann man mit Sicherheit sehr schnell auch beantworten und das ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt ganz speziell wissen will, welchen Klon, ob er jetzt ihn angesteckt hat oder nicht oder was er und das kann sehr kompliziert sein und ist nicht so einfach lösbar. Ja, so. Es ist auch nur, also wie gesagt, da muss ich dann auch andere Leute verweisen. Das ist mein ganz grobes Verständnis von der Sache. Ich beschäftige mich also massenweise damit, diese sehr vielen verschiedenen Programme, die ähnliche Dinge zu tun, in den Debian-Paketpools reinzupacken und dann kann man die alle vergleichen. Kann man die runterraten, Testsuite laufen, gegeneinander vergleichen. Was ist schneller, was erfüllt meine Erwartung, die ich habe, eher und ja, aber da ist noch auch viel Forschungsarbeit zu tun. Weitere Fragen? Ist noch jemand gar nicht glücklich geworden? Wie gesagt, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was der Vortragende gesagt hat. Also das in dem Programm habe ich das Stichwort GNUMed nicht gelesen. Weiß ich nicht, da hätte wahrscheinlich was anderes. Vielleicht hat er auch was über David erzählt. Gesagt, hier habe ich meinen Linux-Rechner. Da läuft ein proprietäres Programm drauf und ich kann dann dies und dies und dies Tool noch einsetzen oder irgend sowas. Ob das so gelaufen wäre, weiß ich nicht. Überhaupt keine Informationen. Ich kenne den Vortragenden auch nicht. Ich war bloß nur gespannt, was er sagt, aber ja. Ja, aber ich habe keinen Produktnamen in der Ankündigung gefunden. Insofern weiß ich nicht, was da praxisbezogen dann hätte kommen können.
Also ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur auch eins dazu sagen. Ich habe das neulich mal gehört von jemandem, ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau gearbeitet haben. Die haben jetzt irgendwas auf Linux umgestellt und die sagen, unter Linux ist alles schlecht. Was die aber eigentlich gemeint haben, die Software, die unter Linux läuft, ist schlecht, wir können die nicht bedienen. Es kann also durchaus auf einem guten Betriebssystem auch schlechte Software laufen und dann sagen die Leute, Linux ist schlecht. Das passiert auch sehr oft. Das ist dann immer sehr schade, weil das alles vermixt wird, weil nur bei Ihnen jemand gesagt hat, das läuft jetzt unter Linux, ist das Linux schlecht. Dann sagt er, nimm mal dein Telefon raus, Android, ne? Und da kannst du es bedienen. Ja, das ist super, dann ist es auch Linux. Also das ist... Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Anwendungssoftware richtig gut ist und da kann ich unter jedem Betriebssystem alle Sorten finden. Ja, das ist nicht per se, nur weil ich Linux benutze, ist das jetzt auch ein tolles Programm und meine Probleme sind alle gelöst. Das ist also definitiv nicht der Fall.
Das eigentliche Problem ist auch, dass die Anwender auf ein Programm quasi getrimmt
sind. Ja, genau.
Und wenn sie dann was anderes vorgesetzt bekommen, dann quasi hilflos im Wald stehen.
Ja, jede Veränderung am Computer ist erstmal schlecht. Ich will, dass das so ging wie gestern und das muss man auch morgen auch so gehen. Das
ja,
wissen wir.
Das muss genau die Stelle sein.
Ja.
Finde ich den.
Also man findet nur dann, sagen wir mal, jetzt auch Anwender für das GNU-Med, wenn das vorher benutzte Programm so großen Leidensdruck erzeugt hat, dass man unbedingt was anderes möchte. Vorher muss man da nicht anfangen, weil das ist, ja. Ja, also für die Aufzeichnung nochmal, also die Entwickler müssen sich auch in die Anwender hineindenken und das ist sehr schwer und das ist oft das Problem. Also ich wie gesagt, ich habe nicht mit Entwicklungssoftware zu tun, ich sehe nur sehr viel Software, die ich dann paketiere und dann weiß ich auch, welche Software ist angenehm zu bedienen und welche nicht, aber also Anwendungsentwicklung wäre so schön, wenn es keine Nutzer gäbe, ne? Dann gäbe es diese ganzen Probleme nicht, das ist so ungefähr.
Ja.
Ja. Ich gebe das mal rum. Das diskutieren wir mal öffentlich hier.
Die Anwendungsentwicklung hat noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt. Es gibt 2 oder 3 Firmen in Deutschland, die diese Programme für Arztpraxen entwickeln. Und die gehören unseren großen Pharmaunternehmen. Das heißt, der wichtigste Aspekt dieser Anwendungsentwicklung ist, dass dem Arzt das richtige Medikament von der richtigen Firma empfohlen wird, von der Software.
Also ich habe davon auch schon gehört, ich komme gleich rum da. Ich wie gesagt, habe das als Gerücht gehört, kann es nicht verifizieren, aber ich kann garantieren, dass es im GNU-Med nicht der Fall ist.
Also ich würde da mal widersprechen. Also zumindest David gehört zu einem großen Konzern CGM. Das ist kein Pharmakonzern, sondern ein international agierender Softwarekonzern. Die bauen auch noch einen Haufen andere Arztprogramme. In Deutschland gibt es im Prinzip 2 Softwarekonzerne, die Arztprogramme bauen. Die eine ist CGM, wie gesagt, sitzt in Koblenz. Die zweite ist, glaube ich, heißt ein Doc-Konzept oder so ähnlich. Die benennen sich alle ständig um. Die machen, glaube ich, MCS und noch ein paar andere Programme. Da blicke ich jetzt nicht durch. Was die mit Pharma zu tun haben, ist, dass sie... Zumindest CGM enthält auch eine Firma, auch wieder eine Softwarefirma, die die Medikamentendatenbank IFAP vertreibt. Und die müssen natürlich ihre Zuarbeit von der Pharmaindustrie kriegen. Direkte Medikamentenwerbung in Arztprogrammen ist weitestgehend verboten. Ich kenne jetzt die rechtlichen Details nicht. Und die Kassen schreiben auch sehr genau vor, weil die Kassen im Prinzip in Deutschland einen recht starken Hebel sitzen, wie die Verschreibung zu funktionieren hat, dass dem Arzt automatisch das Billigste empfohlen werden muss, eventuell noch abhängig von der Kasse, wenn es an der KV vorbei einen Sondervertrag gibt. Und dann sind ja auch nochmal die Apotheker, die auch verpflichtet sind, ein billigeres Generikum rauszugeben anstelle des verschriebenen, wenn nicht dringende, vom Arzt begründete, angekreuzte Sachen auf dem Rezept stehen, dass sie unbedingt dieses Produkt kriegen müssen und nicht nur diesen Wirkstoff. Und die Tendenz setzt sich weiter fort. Wahrscheinlich werden demnächst nur noch Wirkstoffe verschrieben und der Apotheker entscheidet, was der Patient überhaupt kriegt. Ja?
Die rein aus Interesse, hat zwar mit, damit jetzt gar nichts zu tun. Wie ist das bei Privatrezepten, wenn da ein Originalmedikament draufsteht? Und darf der Apotheker da auch das Generikum geben?
Blicke ich jetzt nicht so richtig durch. Es gibt hier einfach im Osten sehr wenig Privatpatienten, weil die meisten Leute nicht reich genug sind für sowas. Da kenne ich einfach die Vorschriften nicht.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Arztpraxen ist, aber ganz viele Krankenhäuser haben in Deutschland ein SAP-System implementiert, was die ganzen Krankenhäuser teilweise auch nicht mehr so lustig finden, dass sie das haben. Sie versuchen auch eigentlich gerne eine andere Lösung zu finden, aber wenn man einmal sich an SAP gebunden hat, kommt man da eigentlich gar nicht mehr raus.
Habe ich auch gehört. Also zu den Krankenhäusern kann ich auch noch ganz kurz sagen, es gibt ein System, das ist in den USA entwickelt worden von dieser Vereinigung von Kriegsveteranen. Die haben also auch eine freie Software entwickelt, heißt Vista. Hieß schon Vista, bevor das Windows Vista existierte. Und die Datenbank zumindest, die das Vista braucht, die ist auch schon in Debian drin. Und wir wollten auch das Vista noch, aber das ist so schwierig zu paketieren. Also wenn man da mal in diese Richtung guckt, also die Datenbank haben wir schon mal. Wenn einer das installieren will, ist auch sinnvoll, ein Debian-System zu nehmen, weil er dann weniger Stress hat als auf anderen Systemen.
Ein Arztprogramm auf Linux supportieren ist eine halbe Miete. Was passiert, wenn Arzt sagt, ich will weiter mit Office-Programm nach wie vor arbeiten wie Word, Excel und Outlook? Die gibt es auf Linux-Plattformen nicht.
Ja, das stimmt, die gibt es auf Linux-Plattformen nicht, aber das mit OpenOffice kommt der Arzt auch klar. Also ich finde, wer Abitur hat, der sollte sich mal nicht so haben und mal auch die Knöpfe angucken, wo sie woanders stehen. Also das ist...
Also vernünftige Systemadministratoren machen heute Folgendes. Sie installieren ein Linux-System, eine virtuelle Maschine, in der kann dann aller Windows-Blödsinn laufen. Und die kann jeden Tag neu installiert werden.
Das ist auch eine Lösung. Ich laufe jetzt mal darüber. Ich glaube, wir haben noch wenige Minuten. Das wäre dann die letzte Wortmeldung. Es sei denn, jemand sagt, ich muss unbedingt noch was sagen. Er war schon so oft dran. Sagt keiner. Gut.
So, also Word, Excel kann man durchaus, zumindest für Arztbedarf, vollkommen durch OpenOffice ersetzen. OpenOffice hat Probleme beim Importieren von komplizierten Word-Dokumenten mit geschachtelten Tabellen oder so ein Blödsinn. Die kommen dann etwas zerhäckselt an, braucht aber kein Mensch im normalen Leben. Was Outlook angeht, das ist eines der schlechteren Mail-Programme. Wenn man es im Büro für Mail und außerdem Terminverwaltung und alles gemischt nimmt, dann ist es recht schlecht ersetzbar. Da ist, glaube ich, der nächste Vortrag hier im Saal, der sich mit sowas befasst. Ansonsten, wenn man es nur als Mail-Programm nimmt, sollte man es sowieso wegschmeißen, durch Thunderbird ersetzen.
Ja, irgendwie so. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, den Ärzten zu sagen, ihr sollt weiter Word und Excel. Das ist wirklich, also ich will es nicht bashen, die Programme, aber es gibt keinen Grund. Wirklich nicht. Und jetzt haben wir die Zeit rumgekriegt. Schönen Dank.